Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von E-Movotion. Heute sprechen wir über Reparaturen von Elektroautos, ganz besonders vom Tesla.
E-Movotion, der E-Mobility-Podcast. E-Movotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, außerdem mit dabei Arni Kröger. Grüß dich, Arni.
Hallo, Jerome.
Du machst mich ganz nervös, Arni. Und dann ist noch...
das ist gut so.
Ja. Christian Meissner ist... Miesner ist dabei.
Servus zusammen.
Eigentlich sollte man jetzt nochmal neu aufzeichnen, aber das machen wir nicht. Wir machen das alles ohne Netz und doppelten Boden. Wir haben uns vorhin nur noch unterhalten darüber, dass ich mir immer Namen nicht merken kann. Und du hast gesagt, Hauptsache, du nennst mich nicht Meissner.
Ja, das hat den Bug in deinem Kopf gesetzt.
Absolut.
Ganz klar.
Absolut. Wir wollen heute sprechen über das Reparieren von Autos, und zwar von Elektroautos, im Speziellen von Tesla. Aber nicht nur. Und ich habe jemanden eingeladen, den ich schon viele, viele Jahre kenne. Er arbeitet für die Firma Stegmann und ich habe mein Auto mehrfach dort reparieren lassen. Ich hatte einmal einen richtig heftigen Schaden, da war also wirklich links alles kaputt. Dann hatten wir einen anderen heftigen Schaden mit dem Model Y, da war vorne links alles kaputt. Da ist meine Frau gegen den Pfosten gefahren. Und dann hatten wir noch diverse andere Reparaturen. Herzlich willkommen, Dennis Bolz, ich grüße dich.
Hallo, Jerome. Freut mich, heute hier zu sein.
Ja, wenn sich jemand auskennt mit Reparaturen von Teslas im Süden, dann auf jeden Fall die Firma Stegmann, für die arbeitest du. Und wir sagen gleich vorweg, ich habe kein Geld von der Firma Stegmann bekommen. Wir haben keinerlei Verträge miteinander, aber wir können miteinander sprechen. Und es ist auch gut so, unabhängig. Und ja, ich habe ihm vorhin schon gesagt, ich brauche demnächst wieder einen Termin, weil ich verliere gerade Kühlflüssigkeit. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Muss ich mir da Sorgen machen, wenn ich Kühlflüssigkeit verliere bei einem Tesla, dass das irgendwie in die Batterie fließt oder nicht? Oder wäre dann schon längst ein Kurzschluss gewesen?
Sagen wir so, wenn du den auf dem Boden siehst, die Kühlflüssigkeit, mach dir erstmal keine Sorgen wegen der Batterie.
Gut.
Wobei, wohl dann doch, weil wenn du zu wenig Kühlflüssigkeit hast, wird natürlich deine Batterie nicht richtig versorgt und dann muss man sich doch wieder Sorgen machen.
Okay, ich habe nachgefüllt und füll immer wieder ein bisschen nach, bis er wieder meckert, dass es zu niedrig ist. Es gibt ja ein großes Problem bei den Teslas, das ist der TÜV. Reden wir mal erstmal darüber, weil das wurde in der Vergangenheit immer wieder mal angemerkt, dass die Tesla gerne mal durch den TÜV fallen und zwar relativ häufig. Ist Tesla so schlecht, die Technik, oder hat das andere Gründe?
Jerome, was soll ich dir da sagen? Also wir haben natürlich zwei Gründe, gell?
Entschuldigung.
Arni, du wolltest was sagen.
Ja, ich wollte das mal sagen, dass also dieses Pauschalisieren der Teslas und der schlechten Teslas, die nicht durch den TÜV kommen, ist so nicht richtig. Das betrifft einige wenige Modelle. Und ich bin froh, dass wir Dennis dabei haben, der dir das nämlich jetzt erklärt, Jerome.
Okay. Na gut, ich habe das halt in der Zeitung gelesen, ganz groß, was weiß ich, Model Y hat ganz schlechte Quote beim TÜV.
Ja, genau. Ich denke, dann hast du wahrscheinlich eher vom Model 3 gelesen, weil das schon ein bisschen älter ist.
Gell? Oder das.
Ist auch egal. Also ich denke, wir haben einmal die Thematik, dass du mit deinem Tesla relativ wenig einfach in eine Werkstatt fährst, um einfach mal zu prüfen. Weil der Tesla-Fahrer ist jetzt gewohnt, da hat Tesla mal vor... Ich weiß gar nicht, ist es jetzt 6 Jahre, 7 Jahre, wo sie in den Service rausgenommen haben. Ich glaube, das war mit Einführung des Model 3 in Deutschland 2019, 2020 müsste es gewesen sein. Und dann hat es auf einmal geheißen, eigentlich machst du nur noch Service on Demand. Also du machst etwas an deinem Fahrzeug, wenn du es benötigst. Und hat sich natürlich jeder gefreut, weil ich habe ja richtig Geld gespart. Ich muss nicht mehr alle 2 Jahre oder jedes Jahr zu irgendwo hinfahren und mal mein Auto durchgucken lassen. Hat das den Nachteil gehabt, dass natürlich keiner mehr auf seine Lenker geschaut hat oder sein Fahrzeug durchgeschaut hat. Und der Erste, der dein Fahrzeug geprüft hat, war der TÜV. Und somit sind da die ganzen Teslas, ich würde sagen, so nach 5 Jahren war es dann richtig eklatant beim Model 3, sind dann gekommen, weil die ganzen Lenker schon auch ausgeschlagen sind. Aber man war das erste Mal, nach 5 Jahren hat man sein Auto durchschauen lassen. Und ich würde behaupten, das ist nicht das große Problem von Tesla, weil das hast du an jedem Fahrzeug, dass du mal nach 100.000 Kilometern und 5 Jahren doch nochmal die eine oder andere Sache reparieren lassen solltest. Aber der Tesla-Fahrer hat das ja bisher da noch gar nicht gewusst. Ja, und darum ist da natürlich der TÜV-Mängelreport relativ hochgeschnellt bei den Teslas, wo halt sonst davor eine Werkstatt oder ein Servicehändler das einfach schon in Ordnung gebracht hat und dann der TÜV den Mängelreport nicht so stattgefunden wie jetzt bei Tesla.
Als damals Tesla gesagt hat, kommt einfach nicht mehr, sondern kommt, wenn ihr es braucht. Du bist ja Autoreparateur, du kennst dich ja besser aus als zum Beispiel ich. Was ist dir damals durch den Kopf geschossen? Fandest du das damals gut oder hast du damals gedacht, vielleicht doch nicht so eine gute Idee?
Also ich würde sagen, alle zwei Jahre beim Tesla vielleicht wirklich eine große Inspektion machen, alles durchgucken, war vielleicht dann schon gerechtfertigt, gell? Wo ich sage, ich habe einen Neuwagen und zwei Jahre, ja, was soll ich jetzt nach zwei Jahren machen? Bremsflüssigkeit prüfen, stand aber auch immer auf dem Plan eigentlich. Gell? Und dann kam die Bauchweh nach drei Jahren, beziehungsweise bei Leuten, die halt den Tesla fahren, weil sie Supercharging Free hatten noch bei Model S oder was auch immer und haben dann ihre 100.000 Kilometer im Jahr geschrubbt. Also wir haben immer noch irgendwo ein Auto, wo einfach auch belastet wird, wo eine hohe Leistung hat. Gell? Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben Autos mit hohen kW-Zahlen, einer starken Beschleunigung und wir wissen, dass alles, was starke Beschleunigung hat, alles auf Lager und Achsen, was auch immer geht. Beispielsweise ein BMW M, der ja vielleicht vergleichbar ist mit der PS-Leistung, wie so ein Tesla Model 3 Performance oder auch höher, muss jedes Jahr zum Checkup. Ja, die sind da gar nicht zimperlich. Da gibt's keine zwei Jahre oder so, sondern das muss jedes Jahr das Auto zum Checkup. Und wir spielen ja irgendwo von der Leistung in dieser Klasse. Ja.
Und du sagst bei den BMWs und so, da geht dann auch nicht nur, was man üblicherweise denkt, Motor, Kühler, diese ganzen Gummischläuche und sowas, sondern dann geht's tatsächlich auch um Achsen, Aufhängungen und solche Sachen.
Genau, ja.
Also du hast ja beim Verbrenner immer das Problem, dass du einfach noch ganz, also viel mehr Komponenten hast, die nochmal kaputt gehen können. Und man muss auch ganz klar sagen, dass die Vision von Elon Musk einfach da mit dem Auftreten und Einbringen des Model 3s am Markt einfach so sein sollte, dass die Vision auch ist, dass die Autos nicht mehr in die Werkstatt sollen. Vorher waren Luxuslimousinen dann da, die auch deutlich höher in der Preislage waren mit dem Model S und mit dem Model X. Und mit dem Model 3 ist ja ein Basismodell geschaffen worden, mit der auch dieser Traum vom werkstattfreien Leben sozusagen und dass die Leute nicht mehr in den Service müssen, einfach dann auch ausgelebt wurde.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich damals gefreut, als dann von Tesla hieß, du brauchst gar nicht in die Inspektion kommen. Und das war, ich habe ja das Auto 2017 mir geholt. Ich habe damals gedacht, na gut, Elektroauto, da geht sowieso nichts kaputt. Wunderbar, ich spare eine Menge Geld. Ich muss inzwischen lernen, so ist es dann doch nicht ganz. Natürlich, Klimaanlage und sowas muss man ja ab und zu machen, sonst fängt es irgendwann an zu stinken. Und Bremsflüssigkeit ist mir auch klar, dass man die zwischendurch mal tauschen muss. Aber jetzt kommen natürlich bei mir, ich habe jetzt eine Laufleistung von 280.000 Kilometern, jetzt eben auch Fahrwerk dazu. Und beim Model S ist das nicht günstig, sage ich mal so. Ne?
Das ist richtig, ja. Aber ich denke, vielleicht ist es so ein bisschen ein Jammern auf einem hohen Niveau, Jerome. Ja. Wenn wir überlegen, wir sind mit einem Model S, Tesla hat es ja, wie Arnie das schon schön gesagt hat, das ist ja ein Luxussegment gewesen. Also das heißt, wir haben hier vergleichsweise 5er BMW, 7er BMW oder S-Klasse, E-Klasse so. Da wollte ja Tesla so zwischen reinschießen. Natürlich haben wir auch andere Gewichte auf dem Fahrzeug und dafür haben wir natürlich auch anders ausgelegte Lenker beziehungsweise Bremsen, Fahrwerke. Und da hat sich Tesla positioniert mit diesem Fahrzeug. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich weiß, was der BMW-Händler bei uns vor Ort will für die Stunde und die Teile. Also da denke ich dann immer noch relativ günstig, wenn man Model S reparieren lässt, im Gegensatz, wenn ich quasi andere Fahrzeuge in der gleichen Kategorie reparieren lasse.
Aber wenn man ehrlich ist...
Es ist tatsächlich so, dass Tesla sowohl im Stundensatz, also im Stundenlohn und auch im den Gebrauch, also im Ersatzteilpreis durchaus fair ist. Also ersatzteilpreismäßig wie Tesla auf dem Niveau von Ford ungefähr. Da kann man das so ganz gut eingliedern. Und auch der Stundenlohn, ich weiß jetzt aktuell nicht, wie hoch er ist, ist in einem absolut fairen Rahmen.
Und ich vermute mal auch bei der Firma Stegmann, oder?
Sowieso. Rum, guck auf deine Rechnung, da war es sehr fair.
Absolut. Sie war trotzdem nicht niedrig, klar. Ist ein Model S, du hast vorhin gesagt, Luxussegment. Das heißt, die Ersatzteile sind teurer, nehme ich an, als bei einem Model 3 oder Model Y einerseits. Auf der anderen Seite habe ich so den Eindruck oder habe das auch das ein oder andere Mal gehört, naja, das Fahrwerk und das Gewicht, das passt nicht so ganz zusammen. Kann man das unterschreiben oder siehst du das anders?
Interessant ist, wenn du den Teilekatalog schaust von Tesla, die haben alle abgeänderte Nummern inzwischen, weil Tesla das Fahrwerk auch verstärkt hat. Gell? Ah, okay. Also beim Model S, die erste Generation an Fahrwerken, aber du bist schon bei 17. Das heißt, ich spreche jetzt eher von 2013 bis 15, so in dem Zeitraum. Ja, war es wahrscheinlich zu leicht ausgelegt, aber wir haben alle Teile haben Revisionsnummern, das heißt, sie wurden von Tesla nochmal intern überarbeitet und verbessert. bei Model 3 auch.
Heißt das jetzt, dass bei meinem Baujahr 2017, beziehungsweise gebaut wurde das Ende 2016, dass da schon neue Teile eingebaut sind oder sind die noch mal besser geworden jetzt im Laufe der Jahre?
Also mit dem Plaid haben wir natürlich oder mit dem, jetzt fällt mir gerade der Name, aber mit dem Baujahr Model S ab 2021 haben wir auf jeden Fall noch mal verbesserte Teile bekommen. Das ist klar, da mit dem Modellwechsel. Du hast auf jeden Fall schon mal die zweite Generation Teile
drin. Jetzt ist es ja so, jedes Fahrzeug, egal ob jetzt von Tesla oder von wem auch immer, von BMW, Mercedes oder was weiß ich, hat ja Stärken und Schwächen. Wo liegen denn die Schwächen jetzt mal beim, sagen wir erstmal, Model S? Gibt es überhaupt da, ja, gibt es garantiert Schwächen. Also ich weiß, dass es zum Beispiel mit dem Luftfahrwerk immer wieder Probleme gab.
Ja, vor allem mit dem ersten. Das war ja kein original Tesla-Fahrwerk, sondern das wurde zugekauft. Da haben wir ja Probleme gehabt, dass es klappert. Dann Antriebswellen haben wir ein bisschen Probleme gehabt. Da sagt man wegen der Leistung. Je nachdem, wie viel oft man natürlich dann diesen Performance-Mode beziehungsweise volle Beschleunigung gefahren hat, haben wir mit der Antriebswellen vorne ein bisschen Probleme. Und das, was du sagst, Kreuzgelenk. Das heißt, deine Lenkung funktioniert manchmal ein bisschen schwergängig. Manchmal ist sie kurz so eine Viertelumdrehung leicht, dann wird sie wieder schwergängiger. Ich denke mal, das ist eine Herausforderung. Das ist das Kreuzgelenk. Das wird einfach mit der Zeit korrodiert in sich und geht kaputt. Aber das.
Das heißt, das ist bei mir jetzt nicht die Pumpe, die Servopumpe.
Ich denke mal zu 95% ist es dein Kreuzgelenk.
Das heißt, genau. Wird nicht so teuer.
Nee, und du hast ja nur einen Motor, glaube ich, oder? Wenn ich es richtig weiß.
Richtig.
Und von dem her kommen wir auch da gut dran zum Ersetzen.
Wunderbar.
Und darf man nicht vergessen, dass ja schon bei Tesla oder auch für Tesla eben auch sehr, sehr gut Aftermarket-Teile verfügbar sind. Also du bist ja nicht gezwungen, Original-Ersatzteile von Tesla zu kaufen, sondern du kannst eben auch im Aftermarket-Bereich, haben sich einige spezialisiert, die auch hier bereits Teile anbieten und das eben auch in einer sehr, sehr guten Qualität. Also gerade du bist ja mit deinem Model S qualitätsmäßig und den Traggelenken nicht verwöhnt, würde ich behaupten. Für dich ist dann eigentlich schon ein Step nach vorne, wenn du mal den gleichen Anbieter wechselst.
Aber ich glaube,
oder beziehungsweise eine höhere Wertigkeit, eine höhere, wie Dennis schon gerade richtig sagte, eine andere Generation wählst.
Aber ich glaube, die Firma Stegmann, weil ihr ja einen Vertrag mit Tesla habt, ihr müsst ja die Tesla-Teile einschrauben, oder? Ihr dürft keine anderen Sachen einbauen, oder?
Ich hätte jetzt offiziell gehört, darum dürfen wir offiziell nur die Tesla-Teile einbauen. Es steht vertraglich geregelt als Bodyshop, genau. Okay. Wenn jetzt natürlich ein Kunde Teile mitbringt oder einen besonderen Wunsch hat, mein Model 3 ist bekannt, dass man die Mele HD-Querlenker oben oder sowas einbaut, dann lassen wir mit uns reden.
Schauen wir aber auf das Model 3. Ich erinnere mich, dass irgendwo eine Schraube vorne im Motorraum, wenn man den so nennt, gerostet ist, weil wenn es geregnet hat, das ganze Wasser von der Scheibe genau auf diese Schraube drauf ist. Ist das immer noch so?
Mit dem neuen Modell ist es behoben. Aber es war so, dass wir wo das Federbein vorne festgeschraubt ist, da sind die Schrauben stark verrostet, beziehungsweise die Köpfe verrostet. Wobei wir müssen, mein ehrlicher Eindruck ist manchmal als Tesla-Fahrer oder auch gerade die Leute, die vielleicht Tesla immer ein bisschen auf dem Kicker haben, die suchen nach solchen Dingen. Wir können jedes andere Auto auch zerlegen, da haben wir genauso Schrauben, wo ständig verrosten oder irgendwelche Dinge passieren. Ich würde jetzt hier nicht behaupten, Tesla hat hier eine schlechtere Qualität oder viel mehr Fehlkonstruktionen am Fahrzeug, wenn man es so nennen möchte, wie andere Hersteller.
Also da bin ich wohl bei dir, weil ich habe ja hier so einen Sprinter-Crafter von 2013 umgebaut. Und was ist bei dem? Was geht da einfach kaputt nach 100 bis 150.000 Kilometern? Die Kardanwelle. Und die gibt es auch nur im Original und die gibt es auch nur im Austausch. Und es kostet einfach 2.000 Euro. Ende aus Applaus. Da wird auch gar nicht, also das ist halt so. Punkt. Und das wissen alle. Und damit das kaufst du quasi schon mit, wenn du das Ding gekauft hast.
Gibt es andere Schwächen, wo du sagst, die sind, wir schauen jetzt mal auf die Schwächen, ne? Aber wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer, die Model 3, Model Y, Model S fahren und die natürlich wissen wollen, was könnte denn demnächst bei mir kaputt gehen? Es geht jetzt gar nicht darum, Tesla irgendwie zu bashen. Wir wissen, dass Tesla viele tolle Sachen gebaut hat. Aber wir schauen mal heute ein bisschen auf die Schwächen. Gibt es irgendwelche anderen Schwächen außer dieser Schraube, was ja behoben worden ist, die das Model 3 hat, wo besonders viel kaputt geht?
Ich weiß gar nicht, ob ich die Schraube jetzt als Schwäche kurz beschreiben würde, weißt du, weil die ist jetzt einfach rostig und aber das ist der Kopf, der rostet und da ist jetzt meines Wissens noch nicht viel mehr passiert, wie dass es halt ein optischer Mangel ist. Ja. Also ich denke, was wir allgemein gerade bei den älteren Model 3 haben, auf die Achsen schauen, einfach. Ja. Also das ist einfach eine typische Sache, dass die Lenker unten ausreißen, da gibt es genug Videos dazu auch, die das thematisieren. Hinterachslage schlagen gerne aus. Das sind einfach so, diese Achsgeschichten sind schon ein, würde ich sagen, das größte Thema bei Model.
Was aber, weil es dann natürlich auch mit der Kraft, die diese Autos haben, natürlich vor allem zusammenhängt, nehme ich an. Du hast damals mit Markus Meinschein viele Videos gemacht oder das eine oder andere Video. Markus Meinschein ist ja inzwischen leider verstorben. Vorher habt ihr ein paar Videos zusammen gemacht. Da ging es auch ein bisschen so um die Dämmung von diesen Fahrzeugen. Auch Model S, Model 3, Model Y, die Dämmung, dass sie einfach leiser werden. Ich habe mich immer gefragt, braucht man das wirklich? Weil ich finde die eigentlich nicht laut.
Also die ganze Geschichte ist ja daraus entstanden, dass Kunden nachgefragt haben. Man kommt jetzt nicht als Werkstatt selber auf die Idee, hey, jetzt machen wir das Ding noch leiser. Das sind wir als Karosserie- und Lackbierbetrieb, beziehungsweise wo wir herkommen, gar nicht drauf. Ja, ist ja nicht unser Metier eigentlich. Kam jetzt einfach daraus, dass viele Kunden gefragt haben, das Auto ist mir zu laut. Und so kam halt dann diese am Anfang Experimente und man hat es über die Jahre jeweils ein bisschen immer ausgebaut, perfektioniert, andere Materialien genommen. Sagen wir so, der eine Kunde freut sich richtig, weil der kommt vielleicht von dem, also viele Model 3-Fahrer kommen zum Beispiel von dem Porsche oder von hochwertigen, also teureren Fahrzeugen und haben gesagt, die Leistung und die Konnektivität, wie das Auto funktioniert, mega, aber das Ding ist einfach im Abrollgeräusch zu laut. Ja. Und so kamen diese Wünsche heraus und ja, je nach Endanwender. Gell? Der eine sagt, spinnt ihr, sowas brauchen wir nicht. Aber das andere ist, früher bei den Verbrennern gab es auch diejenigen, die sagen, ich muss leise sein, der nächste baut einen lautischen Auspuff drunter, weil das einfach braucht. Gell? Und so ist es, denke ich, gerade die Liga beim Elektrofahrzeug.
Und es ist ja auch so, das muss man auch sagen, dass Tesla hier auch nachgebessert hat. Also diese, Jerome, wenn du einmal jetzt in ein neues Junica reinsteigst oder in ein Highland, dann wirst du nichts mehr hören. Also natürlich hast du diesen Bedarf nicht unbedingt bei den neuen Fahrzeugen, aber wenn du jetzt dann wieder zurückgehst zu einem mittelalten Model 3, dann hast du schon, oder bei den ersten Model Ys, die also noch nicht mal hinten irgendwie eine Kofferraumabdeckung hatten, da war das, ich würde nicht sagen brüllend laut, aber schon erheblich zu hören.
Gibt es andere Schwächen vom Model 3? Wobei ich die Lautstärke jetzt, wie gesagt, nicht als Schwäche sehe, aber gibt es andere Schwächen außer jetzt Fahrwerk?
Nö, oder? Also ich würde sagen, 90% würde ich aufs Fahrwerk tippen und dann haben wir noch, aber da besser Tesla selbst nach, ist der Heckklappenkabelstrang, der kommt jetzt, die haben wir jetzt doch ab und zu welche da, wo der Heckklappenkabelstrang bricht, ein Kabelbruch, ein typischer, wie man kennt, und dann funktionieren halt Heckklappenöffner nicht mehr oder Rückleuchten funktionieren nicht mehr richtig oder so, das einfach aus dem Grund. Aber da Tesla eigentlich jeder Model 3-Fahrer, der da betroffen war von der Serie, war da eigentlich mal informiert und kann da sich drauf berufen.
Jetzt stehe ich auch Model Y in meiner Garage vor Juniper. Das Fahrwerk finde ich schon sportlich, sage ich mal. Das ist aber besser geworden. Ne? Einerseits sportlich und wirklich hart, finde ich, also schon fast holprig. Ist das irgendwie dann auch anfälliger, weil es so hart ist oder so wie alle anderen Tesla auch?
Also Model Y haben wir jetzt aktuell sogar wenig. Klar, es fahren ja auch noch, weiß nicht, doch Y fahren mehr Model Y rum, aber sie sind natürlich generell neuer. Von der Produktion her. Da haben wir jetzt nicht so viele Probleme. Wir haben mit der Hinterachse fängt es jetzt langsam an, dass die Lager ausschlagen, so Geschichten. Ist ja relativ der ähnliche Achsaufbau wie beim Model 3, aber jetzt noch nicht ganz so gravierend, wie es beim Model 3 auf. Da haben wir auf jeden Fall verbesserte Dreieckslenker oben, sind beim Model Y relativ schnell reingekommen. Da haben wir uns. Ja, ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, Model Y ist besonders anfällig für die Achse. Anfällig ja, aber jetzt Model 3 ist auffälliger in der Werkstatt Alltag.
Jetzt habt ihr in den vergangenen Jahren euch konzentriert auf Tesla und seid ja auch im Bodyshop von Tesla. Also ihr arbeitet eng mit Tesla zusammen. Deswegen war ich ja auch bei euch, als ich meinen ersten Unfall hatte in Italien. Jetzt habt ihr euch aber entschieden, euch strategisch ein bisschen neu aufzustellen bei Stegmann und ihr nehmt weitere Marken ins Programm. Welche Marken sind denn das?
Also aktuell aufgenommen ist schon NIO. Das ist ein relativ kleiner Hersteller. Woher kennt es vielleicht? Einfach, weil sie ein bisschen einen anderen Gedanken haben mit dem wir wechseln den Akku. Mit so einer Auto fährt automatisch in so eine Akku-Wechselstation rein. Du kannst sitzen bleiben und sagen wir mal 10 Minuten später bist du wieder mit dem vollgeladenen Akku auf der Straße. Das ist so das Konzept NIO. Wenn es denn diese Wechselstation gerade in deiner Nähe gibt, sagen wir so, oder auf dem Weg. Und ja, klar, jeder redet über BYD. Die drängen sehr stark auf den Markt und da wird jetzt demnächst was kommen.
Warum habt ihr euch ausgerechnet für die zwei Hersteller entschieden?
Einmal sind wir auf dem Elektrosegment relativ gut ausgebildet, sagen wir mal so, gell, durch Tesla, dass man lange Jahre schon Tesla macht. NIO war einfach interessant. Die sind auf uns zugekommen, ob wir nicht an den Fahrzeugen Interesse hätten. Ich finde die Fahrzeuge auch wirklich interessant. Sie sind einfach nochmal anders gedacht, gell, denken nochmal anders wie Tesla. Sie denken anders wie alle anderen E-Auto- bzw. Autohersteller und sind von daher ganz interessant, hatten ein interessantes Konzept für Deutschland, was in Deutschland nicht so ganz bisher gefruchtet hat. Durch dieses, sagen wir so, in China ist es wohl sehr angesagt, kein Auto zu besitzen. Der Deutsche ist das Auto ja das Statussymbol, gell? Und der Chinese sagt, hey, wenn ich mein Auto nur 5 Wochen brauche und danach ein Vierteljahr nicht mehr, dann leihe ich mir das 5 Wochen. wohl ist das da drüben gang und gäbe. Und NIO hat gedacht, dieses Konzept fruchtet ja auch in Deutschland oder Europa. Der europäische Markt ist jetzt, denkt ein bisschen anders. Der hat gern sein Auto, der will auch seinen Akku, den er dann hat, der ist halt sein Akku, gell? Und den will ich jetzt nicht tauschen. Wer weiß, was ich da jetzt wieder für einen Akku kriege oder so. Das ist so das europäische Denken. Hm. Und von dem her ist wahrscheinlich NIO noch nicht ganz so als großer Hersteller bei uns aufgeploppt. Gell? Hm. Die Autos an sich sind cool gemacht, wirklich innovativ, aber noch für eine besondere Fangemeinde, sagen wir so.
Beim Owe Kröger im Norden kann ich meine Batterie reparieren lassen. Ich kann sie auch in Berlin reparieren lassen. Hier bei uns im Süden kann ich sie noch nicht reparieren lassen. Wäre das noch ein Geschäftsfeld, wo du sagst, da könnte man mal in die Richtung gehen, auch Batterien zu reparieren?
Also ich denke, dass es in ein paar Jahren ganz stark ganz, ganz viele Standorte gibt. Ganz einfach, weil dann die Herstellergarantien für große Massenmodelle auslaufen. Ja, jetzt haben wir aktuell Model S ist aus der Garantie draußen von den Hochvolt-Akkus. Model X wird jetzt ist auch raus bei den ersten auf jeden Fall. Da wird es dann wieder interessant. Das sind aber Nischenprodukte gewesen. Und alle anderen Massenmodelle wie ID3, Tesla Model 3, die sind aktuell noch in der Herstellergarantie. Darum ist es natürlich etwas schwierig, für eine freie Werkstatt sowas anzubieten. Aber ich denke, sobald das Model 3 mal in die 8 Jahre raus ist, dann geht's richtig los. Dann wird es richtig aufploppen.
Arni, ihr bietet das ja an, Batterien zu reparieren. Wie läuft es denn gerade?
Gut, die Jungs haben zu tun. Ich bin zufrieden. Wenn keiner bei mir im Büro rumhängt, dann läuft's gut. Also, ja. Und also, es ist so. Es ist natürlich, es ist ein Learning. Es ist, wird immer noch viel, ich würde nicht sagen ausprobiert, aber es ist ein Learning, das zu machen. Wie lange braucht man? Also Sachen wirklich einzuschätzen. Nochmal Sachen zu verändern, wo irgendwas besser ist. Ist noch viel zu tun. Oder was heißt viel zu tun? Es ist so, wenn in ein paar Jahren wenn die Hersteller aus den Garantien sind, es wird immer mehr Werkstätten geben, die auch Akkus reparieren werden können. Und das ist ein stetiger Entwicklungsprozess. Das muss man ganz klar so sagen. Und das macht es auch so spannend aktuell.
Okay. Ihr seid ja alle noch am Lernen im Endeffekt. Ihr müsst erstmal ausprobieren, wie hoch sind die Aufwände, ab wann rentiert sich was und sowas nehme ich an.
Naja, als Werkstatt weißt du sowas schon, ne? Das kannst du schon einschätzen. Aber am Learning ist halt immer, du musst dich ja, also du musst das technische Know-how, also du musst das Problem ja auch erstmal verstehen. Mhm. Also es reicht ja nicht nur dazu sehen, das ist jetzt ein Akku und den kann ich messen. Und das ist die Frage, was bedeuten diese Messdaten überhaupt? Was bedeutet es, wenn eine Zelle so und so diesen und jenen Wert hat und eine andere Zelle das? Das alles musst du ja in Zusammenhang setzen. Und du musst eben in der Lage sein, dieses Problem dann auch zu lösen. Und also es ist nicht ganz so easy, genauso wie es auch nicht so easy ist, von heute auf morgen einen Verbrennungsmotor auseinanderzunehmen, ist es eben auch nicht so einfach, so einen Akku auseinanderzunehmen. Das muss man eben lernen, da muss man sich Zeit für nehmen, man muss auch die Ruhe dafür haben. Und das ist noch, es ist nicht schnell auf schnell. Also wenn nachher die Model Ys kommen, wird es nochmal interessanter, weil der Bau des Akkus im Auto ein ganz, ganz anderer ist als beim alten Model S oder X.
Dennis, jetzt heißt es ja immer, und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den wir ansprechen sollten, dass wenn ich einen Verbrenner habe, sagen wir mal über 10 Jahre, dass die Haltungskosten höher sind, weil einfach mehr Reparaturen gemacht werden. Ist das tatsächlich gegenüber dem Elektroauto, wenn wir also jetzt beide mal 10 Jahre halten, dass es tatsächlich teurer ist? Weil ich habe auch schon gehört, dass die Reparaturzahl zwar geringer ist, aber die Reparaturkosten für die Einzelreparatur dafür umso höher ist. Und dass wir dann am Ende ungefähr die gleichen Kosten haben wie bei einem Verbrenner. Was stimmt denn jetzt?
Ich habe jetzt keine Statistik dazu ausgewertet, das ist ganz klar. Gell? Aber ich würde dir sagen, mit dem Verbrenner bin ich definitiv teurer. Je nachdem, was du natürlich fährst. Ja, ich kann natürlich mich mit dem Opel Corsa 1,2 Liter vergleichen mit meinem Tesla Performance Model 3. Oder ich gehe wirklich in die gleiche Leistungsklasse. Dann braucht auch kein Mensch mehr überlegen. Gell? Allein eine Bremse von in der Leistungsklasse bei einem anderen Hersteller zu machen, beziehungsweise diese Motorwartungskosten sind ganz andere. Wenn ich mich mit dem, sagen wir, 2 Liter Diesel TDI vergleichen möchte, habe ich trotzdem irgendwann mal einen Zahnriemen oder irgendwelche Pumpen, Einspritzinjektoren, die kaputt gehen. Je nachdem, Jerome, was du meinst, 10 Jahre 100.000 Kilometer oder 10 Jahre 400.000 Kilometer. Und ich denke, wenn du die Tesla-Fahrer siehst, das, was ich sehe, sind die Autos gern bewegt. Also ich würde behaupten, sobald jemand auf ein Elektromobil umsteigt, also sagen wir eins auch mit einer ordentlichen Reichweite, fährt er mehr, wie er davor mit dem Verbrenner gefahren ist. Mhm. Einfach weil es angenehmer ist zu fahren, kostengünstiger. Und daher würde ich sagen, wenn du die gleiche Kilometerzahl mit einem Verbrenner fährst, bist du definitiv teurer.
Okay, also bei mir sind es 31.000 Kilometer. Ich habe es erst vor ein paar Tagen mal durchgerechnet. Ich bin knapp 280.000 Kilometer gefahren in 9 Jahren. Das ist schon deutlich mehr als früher. Und das ist ja nur der eine Tesla. Mit dem anderen sind wir ja auch nochmal 20.000 Kilometer gefahren. Also ich bin also schon gut dabei, was die Fahrleistung betrifft. Aber es macht ja auch natürlich viel, viel Spaß. Wenn du mal in die Zukunft guckst für die Firma Stegmann, schaust du da eine gute Zukunft oder gibt es auch Probleme, die so erste dunkle Wolken am Himmel erscheinen lassen? Oder seid ihr da sehr zuversichtlich und seid ihr gut aufgestellt?
Sagen wir mal so, aktuell ist es dadurch, dass wir natürlich viele neue Marken in den deutschen Markt bekommen, jetzt gerade aus dem Osten, aus dem chinesischen, sagen wir China-Bereich, ist natürlich schön, weil die alle suchen Jungs, die das können. Die gehen jetzt suchen Werkstätten, die sich dafür interessieren, die Enthusiasmus für sowas haben. Das heißt, es bietet für uns als Werkstatt, die aufgestellt ist wie wir, relativ gute Chancen, so neue Partner an Land zu ziehen. Und nach wie vor haben wir natürlich ein Problem mit Menschen, die darauf wirklich Lust haben. Gell? Also das ist aktuell keine Probleme. Ich sehe aber vielleicht da die Herausforderung in 5 bis 10 Jahren, wenn meine Jungs, die ja richtig gut drauf sind und Lust drauf haben, dann doch in die Rente gehen. Und dann bin ich ganz froh und bin mal gespannt, was die Zukunft bringt. Es gibt immer noch junge Leute, die wirklich Lust auf den Job haben und sich da genau enthusiastisch reinleben können und das einfach nur aus Freude machen, und genau die brauchen wir. Aber es ist einfach nicht mehr so die Allgemeinheit, die sich fürs Handwerk interessiert.
Das habe ich aber schon öfter mitbekommen, dass also ich habe ja damit zu tun als Lehrer. Wir schicken ja unsere Schüler auch ins Praktikum und dann gehe ich in die Firmen rein und spreche auch mit denen, also mit dem Chef dort oder so. Wie ist es denn mit den Auszubildenden und so? Und da höre ich sehr oft, schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken, schwierig. Entweder weil die Jungs und Mädels nicht motiviert sind oder weil sie einfach bestimmte Fähigkeiten nicht haben. Es geht ja schon los mit Lesen und Schreiben. Tatsächlich habt ihr auch das Problem, oder? Dass Auszubildende zu finden gar nicht so leicht ist inzwischen.
Genau. Also wir haben aktuell genug Auszubildende. Das ist ein sehr guter Zustand. Ich glaube, wir haben aktuell sogar 4, die Karosserie und Mechanik lernen. Das Interessante ist aber, dass früher hatten wir gesagt, hey, der, wenn er auf der Hand, wenn er auf der Hauptschule ist oder nicht so gut im Rechnen ist oder so, dann soll er Handwerker werden. Ja. Inzwischen sage ich jedem, der das behauptet, oder ein Lehrer, der das sagt, sage ich, das ist
Blödsinn.
Kann alles andere lernen, nur kein Handwerker. Weil gerade wenn man Tesla oder Elektrofahrzeuge macht, ich muss Elektroverständnis haben. Ich muss vielleicht aber auch noch wissen, wie ich was ausbeule, also ein Gefühl in der Hand haben. Ich muss verstehen, wie ein Tester funktioniert. Ich muss wissen, wie ich ein Auto programmiere. Ich muss aber trotzdem noch ein Auge für Spaltmaße haben und am besten muss ich Englisch können in Lesen und Sprache, damit ich auch wirklich auch Reparaturanleitung beziehungsweise eine Software verstehe, wie auch sie auf dem Auto ist. Und von dem her brauchen wir eigentlich Leute, die einfach Bock drauf haben und sich nicht ganz doof anstellen.
Ich glaube, dass das was ein großes Thema ist. Und eigentlich ist ja das, was du beschreibst, Dennis, ein absolut cooler Zukunftsjob. Das heißt, es sind ja ganz viele Sachen abgefragt, die heute eigentlich wichtig sind. Also ich sollte heute Englisch sprechen, ich sollte eine Affinität haben zu Technik, also zu Elektronik, zum Internet, zu Software. All das sollte ja verfügbar sein. Das ist ja auch das, was die Jugendlichen heute können. Ich glaube, viele sind einfach abgeschreckt, weil sie noch gar nicht so in dem im Denken sind, dass dieser Mechatroniker eben nicht heißt Verbrennungsmotor, sondern eben wirklich auch Elektromotoren oder Elektroautos zu machen. Und man muss auch ganz klar sagen, dass als Werkstatt, wer sich bis heute nicht umstellt oder sich da verweigert, sowohl seine Mitarbeiter und jeder Selbstständige oder jeder Unternehmer hat natürlich auch eine Verantwortung für seine Mitarbeiter, die wird er in Zukunft nicht beschäftigen können, weil einfach die Technik immer weitergeht, auch die Verbrenner werden weniger, der Nachwuchs wird schlechter, und wenn ich mich tatsächlich jetzt auf Verbrennungsmotoren spezialisiere oder mich ausbilden lasse, ohne den anderen Teil zu haben, den nur in der Berufsschule zu haben, wird es auch ganz, ganz schwer, mich in Zukunft irgendwie da zu platzieren und zu orientieren.
Aber ich glaube, dass immer mehr Händler und Werkstätten auf den Trichter kommen. Ich beobachte das hier zum Beispiel in Horb. Da gibt es einen Renault-Händler und auf den bin ich immer wieder zugegangen, auch damals im Zuge der Veranstaltung. Er war dann auch dabei und er war sehr reserviert am Anfang, also wirklich sehr reserviert. Ja gut, wir machen das mal mit. Und ja, wir haben ja die Renault Zoe, ne? Das war ja ein ganz frühes Auto. Aber Begeisterung sah anders aus, ne? Also völlig anders. Und inzwischen hat seinen Sohn mehr oder weniger übernommen und der sieht die ganze Geschichte schon wieder ganz anders. Und natürlich gibt es auch immer mehr Fahrzeuge von Renault, die elektrifiziert sind. Und das schwenkt gerade so ein bisschen um. Das ist etwas, was ich beobachte und das ist ja eine ganz gute Aussicht, die wir da haben. Auf der anderen Seite frage ich mich, also jemand, der jetzt Motoren repariert, also die gibt's ja auch, ne? Also Leute, die einfach Motoren reparieren, Ölwechsel machen und was da alles so dazugehört und Kolben wechseln und ich weiß nicht was machen. Das ist ja eher aussterbend, oder Dennis?
Sagen wir so, die Profis da drin werden weniger. Dann sind wir auch wieder bei denjenigen, die in die Rente gehen, die das noch richtig gelernt haben, gell? Also ich muss sagen, ich habe auch Kfz-Mechaniker gelernt noch. Also, aber wie man Vergaser einstellt, habe ich nie wieder mitgekriegt. Gell? Und meine einzige Dieselpumpe, die habe ich damals in der Prüfung noch gelernt, wie ich schnell die Dieselpumpe prüfe und den Druck einstelle. Gell? Das war für die Prüfung doch schnell, aber ich habe es nie in meinem praktischen Leben gebraucht. Und so wird es auch, sagen wir so, die Profis, die da richtig sich für die für Verbrennungsmotoren noch interessieren, werden weniger werden, weil einfach auch der Bedarf gar nicht mehr so groß ist. Wir brauchen jetzt, wie die Anni das richtig gesagt hat, wir brauchen die Leute, die Elektronik verstehen, Elektrotechnik verstehen, Hochvolttechnik verstehen und auch da vernünftige Schlüsse ziehen können und nicht nur einfach einen Voltmeter anhängen und sagen, 12 Volt, alles in Ordnung, sondern es muss einfach tiefgreifender sein, beziehungsweise Kannsignale auslesen. Das sind ganz andere Geschichten, wo wir jetzt benötigt werden. Und ich denke, dass in Zukunft einfach der eine, der Lust hat auf Hochvolt, kann sich da wirklich spezialisieren. Und der nächste, der richtig Lust hat auf Verbrennungsmotoren, wird sich halt da spezialisieren können. Ja, also es gibt Möglichkeiten ohne Ende.
Dennis Bolz war heute zu Gast von der Firma Stegmann. Er ist uns heute Rede und Antwort gestanden. Vielen Dank dafür, Dennis. Und ich komme demnächst wieder bei euch vorbei. Es gibt einiges zu reparieren. Das wird wahrscheinlich nicht mehr ganz billig diesmal. Aber ich weiß, dass ihr einen guten Job macht dort in Bad Dürrheim im Süden unserer Republik. Außerdem mit dabei war Christian Miesner und Arni Kröger. Dankeschön fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Servus.
Ciao. Ciao.